Also augenscheinlich ist Gott dabei im Bereich von Wiederherstellung, Erfrischung und Hoffnung heute Morgen einen Schwerpunkt zu setzen. Ich will da mit reingehen. Wir sind ja in der Serie. Wir schauen uns gemeinsam den Römerbrief oder Ausschnitte davon an. Wir hatten das erste Mal Berufung, Paulus, sein Selbstverständnis, seine Herzenspositionierung. Wir hatten uns das letzte Mal Römer 4, da geht es um Glaube. Und ich will das nicht wiederholen, aber ich will den Kernpunkt uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass Paulus dort etwas schreibt, dass das Glaube vielmehr eine Handlung und eine Tat ist als eine intellektuelle Zustimmung. Und dass Glaube in sich etwas trägt, wie er uns innerlich stark macht, und zwar nachdem man gegangen ist. Also, ich hatte ein kurzes Beispiel erzählt. Ich bin als Jugendlicher mal vom 3-Meter-Turm gesprungen, wollte einen Köpfer machen und bin also auf dem Rücken aufgekommen. Dieses Ding hat dazu geführt, dass ich das Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang, nicht mehr gemacht habe. Und im Urlaub standen wir mit unseren Jungs an so einer Klippe. Und ich dachte, es ist Zeit. Also wenn nicht um meinetwillen, dann um meiner Kinder willen, dieses Ding zu überwinden. Und das, was ich dort erlebt habe, dass ich davor stehe und denke, scheiße, ich mache mir in die Hosen. Und das ist mit Badehosen sowieso schwieriger, als es eh schon ist. Der Punkt ist folgender: Egal wie sehr ich mir das erfolgreich im Kopf vorstelle, was notwendig ist, aber wenn ich den Schritt nicht gehe, dann wird es mit jedem neuen Mal, wo ich vor dieser Klippe stehe, schwieriger, weil ich es nur im Kopf mache. Und Glaube funktioniert genauso, dass nachdem die Handlung vollzogen ist, dass das Erlebnis mir für das nächste Mal Mut zuspricht. Ich habe es gemacht und ich dachte danach, oh, das macht so viel Spaß, das hättest du wirklich früher machen können. Dasselbe kenne ich auch im Geistlichen. Ich will ein kurzes Zeugnis erzählen, also etwas, was ich mit Gott erlebt habe. Da ist es schon länger her, dass ich angefangen habe, mich zu überwinden. Am Montag hatte ich eine Übergabe von einem Tesla an einen Kunden, der den für etwas länger gemietet hat und auch einige Kilometer fährt, und wo ich dachte, zu einem Preis, da wären wahrscheinlich wir alle froh, wenn wir so viel Urlaubsbudget hätten oder so einen Monatsverdienst, was der dort an Miete reinsteckt. Aber wie auch immer, wir kamen so hin und es war offensichtlich, also der Mann, der will das Auto und der freut sich und der kriegt eine kurze Einweisung, aber irgendwie will der auch gerne reden. Und ich habe ihm eine Frage gestellt und ich sagte, ach, sind Sie beruflich hier, weil die Übergabe war in der Uniklinik. Er sagte, nein, er ist hier, weil er eine Untersuchung hatte, hat mir dann wir standen dort eine Stunde lang auf dem Parkplatz, hat er mir dann seine ganze Lebensgeschichte erzählt und auch Krankheitsgeschichte. Und am Ende hat es dazu geführt, dass ich irgendwann los musste und ihn aber am Mittwoch zum Kaffee eingeladen habe. Dann saß der am Mittwoch bei uns auf der Terrasse und wir haben weiter gesprochen über Gott und die Welt, also viel über Welt, aber auch viel über Gott. Und am Ende konnte ich ihm nochmal kurz das Evangelium erklären, dass Gott gut ist und es gut meint, und ich durfte für ihn beten. Und es war offensichtlich, dass Gott ihn berührt und ich warte noch auf die Rückmeldung, was es denn mit seiner Krankheit, weil der also mehrere Formen von Krebs und Leukämie und alles Mögliche hatte, was da rauskam. Aber der Punkt, wo ich hin will, ist folgender: Je mehr wir Dinge gewohnt sind, umso leichter kommen wir wieder hinein und umso mehr feuern uns unsere Erlebnisse an. So, Glaube ist nicht das, was ich im Kopf weiß, so sehr als vielmehr das, was ich durch meine Hände, Worte, Taten anfange zu gehen. Und ich will heute weitergehen zu dem Thema Hoffnung. Wir hatten uns das angeschaut, also ist ja Paulus, der war viel in der damaligen Welt unterwegs. Wir kennen das meiste. Rom, Italien, Griechenland, Türkei, Syrien, dort war viel unterwegs. Das ist aber heute nicht der Schwerpunkt. Römer 5, die Verse 1 bis 5. Dort heißt es: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also auch wenn ich jetzt zuerst nochmal zu unserem Kopf rede, damit wir ein paar Dinge verstehen, ist die Richtung, in die ich mit uns möchte, immer die, dass wir die Dinge verstehen, sodass es zu guten Entscheidungen und Handlungen führt. Und ich habe für mich entdeckt, dass in diesem Thema Hoffnung, dass dort etwas Ähnliches gilt wie beim Thema Glaube. Und ich hatte vorhin kurz was erzählt zum Thema Glaube. Da habe ich halbwegs eine gute Figur gemacht. Ich werde auch zum Thema Hoffnung ein paar Dinge erzählen und auch ein paar Dinge erzählen, wo das in meinem Leben nicht immer so war und durch was ich mich durchgekämpft habe, damit es uns hoffentlich stärkt und wir voneinander lernen. Lass uns mal reinschauen. Fünf kurze Verse, voller Inhalt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen. Es ist immer Gott, der die Initiative ergreift. Also egal, wie toll wir uns selber finden, er war Erster. Also ich habe nicht Gott gesucht. Also irgendwann schon, und es war ein wichtiger Teil. Aber er hat mich schon gesucht, bevor ich geboren war. Er hat sich schon auf den Weg gemacht, als Jesus auf die Erde kam, weil er wusste, dass ich komme. Er war mir wirklich voraus. Und es ist nicht meine Leistung, sondern seine Liebe für mich. ich will uns das immer wieder in Erinnerung rufen, weil ich merke, das ist eine Grundlage, wie hier steht, dass Gnade die Grundlage unseres Lebens ist. Dass wir verstehen, es ist er, der die Dinge bewirkt. Es ist er, der mich sucht. Es ist er, der mich verändert. Es ist er, der mir neue Hoffnung schenkt. Es ist er, der mir hilft, die Dinge umzusetzen. So, also der Kern des Christseins ist beschenkt werden, nicht sich verbessern. Es ist ein neues Leben zu bekommen. Und solange wir versuchen, uns selber zu verbessern, werden wir manche Kämpfe kämpfen, die kraftraubend sind, die uns dazu führen, dass wir denken, wir schaffen es nicht, wir fühlen uns schlecht, wir versammeln uns selber. Und sobald wir eingestehen, dass wir es gar nicht können, kommt dort wirklich eine neue Form von Freiheit. Es hat halt einen Preis, ich bin nicht mehr der Held in der Geschichte. Und ich wäre das auch so gerne. Ich wäre auch so gerne der Held. Da ist ein Wunsch auch in uns hineingelegt nach Größe und Bedeutung. Und ich glaube auch, dass der von Gott ist. Aber es ist halt unter ihm und nicht über ihm oder anstatt ihm. Ich wäre gern groß als Markus Franz und nicht als ein geliebtes Kind Gottes, das er befähigt. So, da sind manche Kämpfe, die wir auch haben. Also Gnade als Grundlage, im Glauben die Dinge in Anspruch zu nehmen. Schau, ich glaube, also ich versuche ein paar große Sachen kurz, oder die sind ja hier so herrlich kurz. Glaube ist viel weniger Gott umzustimmen, denn zu was willst du ihn denn durch deinen Glauben umstimmen? Dass er deinen Nachbarn nicht errettet? Weil er will alle. Er will alle retten, heilen, befreien und befähigen. Es ist im Glauben annehmen bedeutet vielmehr, die Geschenke, die er uns anbietet, positiv zu bestätigen. Wenn er sagt, würdest du gerne Ja zu sagen und zu sagen, ja, nehme ich, danke, wie auch immer du das ausdrückst. Es braucht von beiden ein Ja. Wenn du Glaube hast, der riesig ist, aber Gott nicht sein Ja dazu gibt, dann wird da nichts. Und wenn Gott ein Ja gibt und wir nicht auch Ja sagen, dann realisiert es sich auch nicht. Es braucht Gottes hundertprozentiges Ja und es braucht mein hundertprozentiges Ja. Für den Fall, dass meine Eltern mir ein Erbe hinterlassen, also ich gehe mal stark davon aus, dass sie das vorhaben, ganz gerecht, 50% an mich und meinen Bruder so. Und dass ihr Wunsch und ihr tiefster Wunsch ist, kann ich immer noch Nein sagen. Da können die sich das wünschen, wie die wollen. Wenn ich sage, das Ding nehme ich nicht an, wird es nichts. Und wenn ich sage, und ich beanspruche alles, dann kann ich dort überzeugt sein, wie ich will. Wenn meine Eltern nicht gegenzeichnen, wird da nichts. Und im Leben mit Gott ist es genauso. Wir sind beschenkt, wir bestätigen durch Glauben und haben Zugang zu dieser Gnade, die Grundlage unseres Lebens ist. Wir nehmen das im Glauben in Anspruch. Und dann heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und dieses Wort, das hier steht, also das ist in unterschiedlichen Übersetzungen im Deutschen auch sprachlich mehr oder weniger besser dargestellt. Ich glaube, was die schlechteste Übersetzung ist, in unserer Vorstellung ist, jetzt ist es halt so, wie es jetzt ist. Und wenn ich mal sterbe und bei Jesus bin, dann bin ich völlig verändert. Das ist nicht die Hoffnung, von der Paulus spricht. Die Hoffnung, von der Paulus spricht, ist, dass wir in zunehmendem Maße heute, hier und jetzt in seine Herrlichkeit verändert werden. In zunehmendem Maße. Das ist eine Hoffnung, die Gott uns schenkt und die sich auch in uns realisieren möchte. Haben wir das aufgenommen? Also, das ist eine Hoffnung, die Gott uns schenkt und die er in zunehmendem Maße in uns realisieren möchte. Soll ich den Teil? Ja, also. Oh, sorry, ich bin. Also, ich kann noch mal anfangen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist nicht eine Herrlichkeit dann im ewigen Leben, sondern es ist eine Hoffnung, dass wir jetzt, heute und hier in zunehmendem oder wachstümlichen Maße mehr sind und werden wie er. Und das ist eine Hoffnung, die Gott bereits gegeben hat. Und hier möchte ich ein bisschen bleiben. Vielleicht auch deshalb, weil ich älter und hoffentlich klüger geworden bin. Also es gibt ja auch so eine Altersweisheit. Helmut Schmidt hat mal gesagt, er ist sich nicht sicher, ob sie auch jeden erreicht. Da hat er wohl nicht Unrecht. Weil Dinge passieren nicht automatisch mit fortschreitendem Alter, sondern sie passieren durch Erkenntnis. Das kann in jungen oder in hohem Alter sein. Ja, ich bleib mal stehen, dann kann sie mich erreichen. Also, zurück. Hoffnung. Das war so ein Thema, als ich jung war. Da war Hoffnung echt einfach. Weil wenn man jung ist, hat man im Natürlichen einen Haufen Träume, Sehnsüchte, Visionen. Ich glaube, das ist irgendwie was völlig Normales. Mit fortschreitendem Alter kommen zu den Hoffnungen, Träumen auch Erlebnisse hinzu. Positiver wie negativer Art. Und die attackieren auch unsere Hoffnung. Dann kommen solche Sätze raus wie, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kennen wir? So, wo man versucht, auch manches zu dämpfen. Weil man erlebt hat, dass nicht alles rosarot ist. Und es ist eine Wahrheit. Und Paulus schreibt ja auch davon, denn er schreibt hier im nächsten Vers doch nicht nur darüber, also über diese Hoffnung, dass wir in zunehmendem Maße an seiner Herrlichkeit teilhaben und werden wie er, sondern er freut sich auch darüber, über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Für Paulus oder überhaupt für alle, also auch für Jesus, war offensichtlich, dass wir in einer Welt leben, die gefallen ist und die in sich auch einen Haufen zerstörerisches Wirken kennt. Das ist völlig normal. Und er hat uns nicht versprochen, dass wir das nicht erleben. Er hat uns versprochen, dass er uns hilft, wie wir in den Herausforderungen lernen können, siegreich zu bleiben. Das ist seine Verheißung. Und deshalb sagt er, er freut sich auch auf die Nöte, die er durchmacht, weil dort bekommt das, woran er glaubt und worauf er hofft, eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Schau, ich gucke hier in unsere Mitte und ich denke, hier sind so viele nette, freundliche Leute. Hier fällt es mir nicht schwer, freundlich zu sein. Hier fällt es mir nicht schwer. Wenn ich mit der Svenja in einem guten Streit bin, da fällt mir das nicht nur schwer, sondern da muss ich auch sagen, gelingt mir das nicht immer oder gelingt es mir eher selten. Was der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender. Paulus spricht davon, dass Hoffnung sich bewähren muss. Und da wir in einer Zeit leben, die umkämpft ist, wo wir Gutes und Böses erleben, sagt er, freut er sich auf die Herausforderung. Warum? Weil er anders innerlich aufgestellt ist als ich. Ich denke mir, ich wäre so froh, es wäre immer alles so nett und leicht und einfach, wie wenn ich sonntags hier bin. Warum? Weil ich über mich selber denke, dass ich ein gutes Umfeld brauche, um siegreich zu bleiben. Weil ich mich selber auch als schwach sehe und auch erlebe. Und deshalb hoffe auf die äußeren Umstände, die mir dann das richtige Ergebnis liefern. Paulus hat eine andere Gesinnung. Er sagt im Grunde, ich weiß, wer in mir lebt. Ich weiß, wer in mir lebt. Und egal, was das Leben mir anbietet, an Gerechtem und Ungerechtem, und wenn die Herausforderung kommt, mit meinem Gott werde ich überwinden. Und weil ich überwinden werde, weiß ich schon, dass die nächste Herausforderung schon gar nicht mehr so schlimm ist. Warum? Weil die Hoffnung dadurch gestärkt wird, dass ich gute und positive Erfahrungen in den Situationen sammle. Weil nicht die Umstände bestimmen, wie ich reagiere, sondern weil Gott mit mir ist. Das ist die Hoffnung, die er hat. Nicht, hoffentlich ist meine Frau heute nett zu mir, hoffentlich gibt mir heute in der Gemeinde jemand die Hand, dann werde ich euch auch beim Essen zurückbegrüßen, sondern zu sagen, weißt du, Gott ist mit mir. Und wenn alle kommen und sagen, Markus, die schlimmste Predigt ever. Gott ist mit mir. Ich weiß immer noch, wer ich bin und ich kann immer noch nett und freundlich und ermutigend für dich sein. Weil es nicht die Umstände sind. Er freut sich auf die Herausforderung. Er freut sich auf die Herausforderung. Das ist etwas, ich habe das manchmal vergessen. Ich freue mich auf die entspannten Zeiten. Wellness ist ja auch so ein Modewort. Ist alles entspannt und easy und Paulus sagt, lass die Herausforderungen kommen. Wo sind die harten Zeiten? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, weil es wird offenbar, wer ich bin und wer vor allem der ist, der in mir wohnt. Und meine Hoffnung ist nicht darin, dass ich alles hinbekomme, sondern dass Jesus, der in mir lebt, bereits alles vollbracht hat. Das ist die Hoffnung, die er in sich trägt. Und das ist dasselbe wie bei dem Thema Glaube. eine Erfahrung stärkt dich so viel mehr als eine theologische Überzeugung. Weil ohne Bewährung fehlt die Kraft. Beides zeigt in die richtige Richtung, aber die Kraft kommt aus der Erfahrung. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre da ganz oft diesen Satz, manches muss halt noch vom Kopf ins Herz. Hier steht halt das Gegenteil. Also er hat uns in unserem Herzen schon erfüllt. Und ich will da einen kurzen Moment mit uns bleiben. Weil das wirklich ein ziemlich herausforderndes Thema ist. Wenn wir die Bibel anschauen, dann ist unser Herz nicht Sitz unserer Emotionen. Also wenn wir diesen Satz sagen, manches muss vom Kopf ins Herz, dann meinen wir oft von unserem Verstand auch in unsere Gefühle. Aber wenn die Bibel von Herz spricht, dann spricht sie sowohl von dem, dass wir auch Geist sind, und sie spricht, wenn sie von Herz spricht, von unserem tiefsten Sein, von unseren Überzeugungen und unserer Identität. Und dort hinein hat Gott seine Liebe gelegt. Und dort hinein hat er uns mit einer Gewissheit erfüllt, dass diese Dinge sich auch realisieren. Und unser Verstand und auch unser Gefühl gehört laut Bibel alles in den Bereich der Seele. Und ich habe es oft genug versucht und ich bin kläglich gescheitert, Dinge aus meinem Verstand in meine Emotionen zu bekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Und ich habe dort immer gesucht, wo ist es? Ich fühle das nicht. Solange ich es nicht fühle, kann ich nicht gehen. Und es stimmt. Durch Disziplin im Bereich von Verstand werde ich auch nicht langfristig gehen können. Es gibt ein Geheimnis, was ich entdeckt habe, dass Offenbarung von oben nach unten funktioniert. Dass Gott redet und er spricht es in meinen Geist. Und mein Geist darf lernen, oder ich darf lernen, dass er regiert, sowohl über mein Denken als auch über meine Emotionen. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott hat es bereits getan. es ist da. Aber manchmal ist es mit, also brauchen wir Hilfe, auf was wir schauen. Wir haben vor kurzem einen Anruf bekommen aus dem Hort. Die Elea ist in der Schule hingefallen. Also da gibt es so einen Wackelparcours und am Ende ist da so ein großer Ast und da ist sie drauf und abgerutscht und ist dann also seitlich und Rücken und da drauf geknallt und ziemlich dramatisch. So, da haben die angerufen, da musste ich also los, bin dort vorbeigegangen und dann saß sie wie so ein Häufchen Elend da und da waren lauter Lehrer, die es alle gut meinten und sagten, ach und du Arme und wie schlimm und wie dramatisch und das war es ja auch. Und ich gucke die Elea an und sage, wo tut es denn überall weh? Und da hat sie kurz aufgezählt und dann sage ich, ach schade, nur 5 Schmerzpunkte. Mit 7 hättest du einen neuen Rekord geschafft, wie beim letzten Mal. Da war das so einfach. Auf einmal ging der Elea das Herz auf, sagte, oh schade, Papi. Naja, beim nächsten Mal. Und dann sind wir fröhlich. Dann sind wir fröhlich weitergezogen. Sie hatte immer noch manche Schmerzen, aber in ihrem Schmerz, und da ist für mich der Punkt, in ihrem Schmerz hat sie auf einmal Hoffnung gespürt, zum einen, dass sie es überwinden kann, und ich habe sie an eine Erfahrung erinnert, wo sie bereits überwunden hat. Und ich merke, in dem Bereich Hoffnung ist die Frage, was schaue ich an, wirklich elementar. Und wenn man wenn man viele Erfahrungen gemacht hat und auch viele Enttäuschungen erlebt hat, wird es auch immer schwieriger, weil der Schmerz auch so groß ist. Und manchmal sind so Worte, naja, Gott ist da und es kommen neue Zeiten, das empfindet man innerlich fast wie Hohn. Weil man denkt, du hast keine Ahnung. Weißt du, als ich so alt war wie du, habe ich das auch gedacht. Aber wir sind 18 Jahre bald verheiratet. Yeah. So, aber das sind Erfahrungen voller Schönheit, aber das sind auch Erfahrungen voller Schmerz, zumindest für die Svenja, weil ich habe ihr dort Dinge zugefügt. So, natürlich. Andersrum wahrscheinlich auch. Also, ja, auch. Und das sind Dinge, die du spürst und diese Erfahrungen versuchen, deine Hoffnung zu rauben. Egal, ob das um Ehe geht, egal, ob das um dein geistliches Leben geht, egal, ob das darum geht, was Gott über dich und dein Leben auch schon mal verheißen hat. Wir alle haben von dem Leben eine drauf bekommen. Wir alle haben Enttäuschungen erlebt. Und manchmal ist die Antwort, wird schon. Also bei mir fängt der Satz dann mit halt die und dann kommt ein Wort mit K. Weil ich denke, weißt du, so ein paar simple, platte Motivationsdinge ist nicht, was ich brauche. Was ich brauche, ist wahre Hilfe. Was ich brauche, ist wahre Hilfe. Und manchmal braucht es Freunde, die den Mut haben und sagen, weißt du, Markus, an dem und dem Punkt durch deinen Schmerz hast du ein paar Festlegungen getroffen. Also habe ich auch so, also die Svenja hatte mir mal was gesagt, wo sie sagt, da hast du echt ein paar zerstörerische Dinge ausgesprochen, Festlegungen getroffen. Also das im ersten Moment war schlimmer als jeder Schmerz. Weil ich dachte, oh, jetzt bin ich auch noch der Dumme. Aber gleichzeitig wusste ich, jetzt habe ich ein Werkzeug, wo ich was ändern kann. Ich brauche nicht nur die Hoffnung, es kommen bessere Zeiten. Ich brauche eine Hilfe, wie ich anders entscheiden und leben kann. Wir brauchen Freunde, die den Mut haben und uns an Dinge erinnern, wo wir uns innerlich falsch festgelegt haben, wo wir gesagt haben, das wird nie wieder. Ich bin zu blöd, ich bin zu klein, ich bin zu unbedeutend, auf mich hört eh nie jemand. Ich werde das nicht schaffen. Kennen wir das? Meine Zeit ist rum. Gott hat die anderen erwählt. Ich bin raus. Wir fluchen uns manchmal selber. Und nur die Hoffnung alleine kann, nachdem man sich das jahrelang auch selber eingepredigt hat und in der Zwischenzeit in einem Maß daran glaubt, über das sich Gott freuen würde, nicht einfach so überwinden. Da braucht es manchmal ein sich neu festlegen und ein Loslassen und ein Bekennen auch von manchem falschem anderen. Und das ist ein Weg. Und es braucht gleichzeitig, neben Freunden, braucht es manchmal ein Wirken Gottes. Also es braucht es immer. Ja. Das, ich habe manchmal gesagt, aus einem Grund, weil ich Situationen kenne in mir, so, wo ich auch für uns in unserer Ehe manchmal auch nicht immer so glücklich war und auch wenig Hoffnung hatte und nicht wusste, wie. Und ich sagen kann, es gab Momente, da haben Leute gebetet und in diesen Momenten, ich kann nicht sagen, wie, aber da hat es innerlich wie Klick gemacht. Und da ist eine Hoffnung in mein Herz gekommen, die nicht auf gut zureden basiert, sondern die vom Himmel geschenkt ist. Und ich was sehen kann, was ich davor nicht sehen konnte. Wo ich was sehen konnte, was ich davor nicht sehen konnte. Erfrischung von Jesus. Schau, ich will uns heute mit hineinnehmen in die Vielfalt des Lebens. Es gibt die Momente von Hoffnungslosigkeit und von nicht weiter wissen. Und es gibt Momente, wo wir innerlich aufgegeben haben, egal um was es geht. Leben mit Gott, deine Berufung, Hoffnung für deine Familie, dass ein lieber Familienangehöriger zum Glauben kommt. Ob das für dich persönlich ist und du sagst, mit mir. Also Gott will, wenn du meine Geschichte kennen würdest, Markus, Gott will mit mir eh nichts zu tun haben. Egal was dein Punkt ist, ich will dir heute sagen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und die Grundlage, auf der er handelt, ist, dass er Gnade für dich und mich hat und dass er nach wie vor voller Liebe ist und dass nichts von dem, was er sieht, durch deine und meine Versäumnisse und auch falschen Handlungen jemals aufgelöst werden kann. Niemals. Gott sieht dich immer noch als geliebt. Gott sieht dich immer noch, also er streckt sich aus nach dir. Er will dich. Er ist frisch verliebt seit einer Ewigkeit, weil das sein Wesen ist. Nicht, weil wir alles richtig in unserem Leben machen, nicht deshalb, sondern weil es sein Wesen ist. Er hat Hoffnung für dich bei allen blöden Umständen und falschen Entscheidungen und bei allem Schmerz, in dem du steckst. Das hat er auch für mich und unsere Ehe. Das hat er auch für mich und dich für alles, wo du drin stehst und wo du wirklich mit dem Leben kämpfst und ein paar Fragen hast. Das hat er immer noch über all die guten Dinge, die er vielleicht im Laufe der Jahre über dein Leben ausgesprochen hat. Er sieht immer noch, dass es möglich ist, denn alles, was es braucht, ist diese Berührung, die Klick macht und die etwas in dir erhebt, was den Durchbruch bringt. Das ist, was den ganzen Durchbruch bringt. Seine Berührung. Da wir das alle brauchen, würde ich gerne nochmal einladen. Wo auch immer du steckst und was auch immer gerade deine konkrete Frage ist und wo auch immer Niedergeschlagenheit und vielleicht auch Hoffnungslosigkeit in deinem Leben sich breit machen oder auch breit gemacht haben. Gott hat mich vergessen. Hier werde ich mich nie ändern. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich habe meine Chancen verpasst. Gott will mit mir nichts zu tun haben. Wie auch immer dieses Ding heißt. Ich will frech und kühn behaupten, heute wird Gott ein Wunder tun. Nicht ich. Er. Und ich will dich einladen, nach vorne zu kommen, wie wir das ja vorhin auch schon mal hatten, wo Gott, also die Svenja hatte da ja auch schon mal geworben, auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung, kannst du ja gerne noch mal sagen. Aber nach vorne zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich mit meinem Schmerz und mit meiner Hoffnungslosigkeit, mit meinen ganzen Fragen. Und alles, was ich brauche, ist, dass du in mir etwas austauscht. Und ich würde dich bitten, wenn du, wie, du willst was, kurz? Wir probieren es.
Ich will zu dem geistlichen Bereich und Hoffnungslosigkeit noch was sagen, auch wenn wir gleich dafür beten oder miteinander beten. Ich habe das sehr stark in meinem Leben erlebt. Also ich habe über viele, viele Jahre gewusst, dass mit Jesus, das ist das Ding, das ich brauche und das ist das Ding, was ich mir wünsche, und das hat aber nicht geklappt. Und ich saß in so, so, so vielen Veranstaltungen und habe gehört, es gibt diese Berührung mit Gott. Und irgendwie gab es die aber in meinem Leben nicht. Und wie ich mich ausgestreckt habe, ist einfach nichts passiert. Und ich habe so oft gesagt, Jesus, ich will das, Jesus, ich brauche das, Jesus, das ist, ich brauche das. Und es ist trotzdem nichts passiert. Und ich hatte ungefähr vor einem Jahr eine Zeit, wo Leute mich sehr herausgefordert haben mit solchen Wahrheiten. Was Jesus über mich denkt und was er für mein Leben hat und überhaupt, dass der Heilige Geist uns in unserem Herzen sagt, dass er uns liebt und so Zeug. Und ich dachte nur, ich kann es bei mir nicht sehen. Ich weiß, dass das alles wahr ist, ich kann es bei mir nicht sehen. Ich kann es nicht empfinden, ich kann es nicht spüren, ich weiß es, ich kann es aber auch nicht glauben. Und das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Also ich war innerlich so verzweifelt mit diesen Gedanken, weil ich nicht wusste, wo soll ich damit hin? Ich habe so oft mein Herz ausgeschüttet. Ich habe so oft gesagt, Gott, ich brauche dich. Ich habe so oft gesagt, es tut mir leid an den Stellen, wo ich es nicht geschafft habe. Ich war so ehrlich, immer und immer und immer und immer wieder. Und das war ein endloser Kaugummi. Und es gab einen Abend in dieser Zeit, da saß ich draußen in so einem Waldstückchen. Und ich war echt fertig mit diesen ganzen Gedanken. Es hat mich so angekotzt. Und ich saß da und habe geheult und habe gesagt, Gott, das kotzt mich an. Und dann kam ein Moment, wo ich gesagt habe, ich kann die Last dieser Suche nicht mehr tragen. Und habe gesagt, Jesus, was auch immer, ich blick's nicht und ich weiß auch nicht, was die Gründe sind. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Aber ich will für mich sagen, ich lasse es los, das zu versuchen, und sage, du bist König. und sage, ich glaube dir, dass das, was du über mich sagst und was du über mein Leben sagst, wahr ist. So, ich nehme das, ohne dass ich weiß wie, ohne dass ich geblickt habe, warum. Und eigentlich weiß ich das alles schon so lange. Und ich glaube so im Nachhinein, was passiert ist, ich habe aufgehört zu versuchen, dass das irgendwie funktionierend zu machen in meinem Leben. Und habe gesagt, Jesus, ich kriege das einfach nicht hin, du musst es machen. So, du bist König in meinem Leben, du hast gesagt, dass du mit mir Beziehung leben willst, du hast gesagt, dass du mich liebst und ich nehme das als Wahrheit für mein Leben an. Und diese ganzen Erfahrungen, die mir sagen, es geht nicht, es klappt immer wieder nicht, du kannst es 100.000 Mal sagen und trotzdem passiert nichts, die lasse ich zurück, auch wenn sie mich anschreien. So. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich zurückgucke, seit diesem Moment ist echt viel Veränderung in meinem Leben passiert. Und ich habe viele Sachen erlebt, gesehen, das Wesentliche davon, ich konnte diese Sachen in meinem Herzen spüren. Ich konnte in meinem Herzen spüren, wie dort Jesus ist, der mir sagt, Reinhard, ich mag dich so sehr. So. Ich habe auch andere Sachen erlebt, aber das finde ich nicht die wichtigen. Ich finde, das Wichtige ist, in meinem Herzen zu spüren, er ist da, er liebt mich, er mag mich, er spricht mich stark, er hat Zukunft für mich, er sieht große Dinge für mein Leben. So. Und ich glaube wirklich, und das, was ich euch Mut machen will, auch nach dem, was Markus gesagt hat, weil ich glaube, dass es sehr damit zusammenhängt, die Erfahrungen, die uns anschreien, sind nicht das, was wahr ist, auch wenn sie uns anschreien. So, sondern es gibt eine Wahrheit, die über dem steht und es ist cool zu sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung und ich blicke die Wahrheiten nicht. Und trotzdem weiß ich, sie sind wahr und ich öffne mein Herz dafür, dass du die Wahrheiten in meinem Leben zu einem Ausdruck führst. So.
Amen. Also generell nochmal für alle, Also ihr dürft mich gerne unterbrechen und ergänzen und manchmal passt es wunderbar dazu, so gerne auch früher. Nein, diesmal war doch super. Nein, gerne früher, dann ist es nicht mitten im Aufruf, aber trotzdem super. Ich will nochmal zurückkommen. Ich will dich zu dem einladen. Zu sagen, Gott, du musst das Ding hinbekommen. Und hier brauche ich wirklich deine Hoffnung, weil meine am Ende ist. Aber du hast eine. Du hast eine. Und es gibt ein paar Dinge, die sicher hilfreich sind, sich mit ein paar Lügen und Festlegungen Gedanken zu machen und mit Freunden unterwegs zu sein und sich gegenseitig zu helfen. Aber jetzt und hier kann ich, glaube ich, nur Folgendes anbieten. Ich würde gerne, dass wenn du merkst, da ist was in deinem Leben, wo Gott wirklich was wiederherstellen muss und wo du sagst, ich weiß nicht wie. Also die Svenja hat es ja vorhin angeboten, dass sie gerne beten will. Und ich würde das auch gerne machen. Und zwar nicht deshalb, weil uns in unserem Leben alles gut lief und auch nicht deshalb, weil schon alles gut ist. Aber ich glaube, was das Wichtigste in dem Ganzen ist, ist nicht aufzugeben. In dem ganzen Schmerz, was auch immer der für dich konkret heißt, Gott nicht zu sehen, nicht zu spüren, weit weg zu sein, aber sich innerlich trotzdem aufzumachen und zu sagen, es gibt da was. Und es gibt seine Verheißung. Und er liebt dich und er stärkt dich und er leitet dich und es gibt das verheißene Land. Und da liegt etwas vor dir, wenn du es siehst, verfliegt alles andere. Weil in dem, was Gott vorbereitet hat, so viel Schönheit ist, dass der Schmerz mit einem Moment und die Enttäuschung in einem Moment weg ist. Also, lange geredet, ich will dich einladen, dich aufzumachen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Wenn du willst, komm doch nach vorne. Wir würden dir gerne, die Svenja und ich würden dir gerne, sehr gut, würden dir gerne die Hände auflegen und dich nochmal segnen, insbesondere, dass du in den schwierigen Zeiten weitergehst, dass die Hoffnung dich übernimmt, dass die Liebe dich antreibt und dass in dir etwas ist, das du nicht anders kannst, als zu sagen, und dennoch. Okay, willst du das von vorhin nochmal ergänzen und einladen? Ja, ihr wisst es noch. Also, wer hier Gebet möchte, komm doch jetzt schnell nach vorne. Ich will auch nicht so lange machen.